stehen darf. Von dir, mein Gott, von dir, mein König, je mehr wird mir bewusst, wie wenig ich doch weiß von deiner Herrlichkeit, von deiner Schönheit. Herr, ich weiß, dass da noch so viel mehr ist, das mit meinem Verstand nicht zu erklären ist. Mein Herz ruft, ich will mehr. Was du bereithältst, Herr, mehr von dir und deiner Kraft. Halt mich fest und küss mich wahr, denn mein Herz ruft, nach dir. Mein Herz ruft,
guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich hier zum Gottesdienst in der Freien Evangelischen Gemeinde in Körne. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Thema heute lautet: Gebet ist Rebellion. Jo, steiler Titel, ne? Denkst du dir vielleicht, jetzt muss ich auch noch, wo muss ich jetzt gegen rebellieren, ne? Mit einem sanften Blick auf die Uhr, den Terminkalender im Kopf, die Sorgen vor der Brust. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon mittendrin im Thema des heutigen Gottesdienstes. Gebet ist die Ruhe vom Alltag, das Ankommen bei Gott sozusagen mein Ladekabel für meinen leeren Akku. Ja, und auch heute im Gottesdienst erleben wir diesen Kontrast zwischen quirligem Gemeindeleben und Aktionismus auf der einen Seite und ja, Stille und Ruhe vor Gott und Ankommen bei Gott auf der anderen Seite. Und ja, wir werden heute eine Zeit der Stille haben in der Anbetungszeit. Wir werden auch gemeinsam das Abendmahl feiern, wie ihr hier schon gesehen habt. Nicht mit Melone und Eistee, aber mit Traubensaft und Brot. Und natürlich hören wir auch auf die Predigt von Judith Eggers heute zu diesem Thema Gebet ist Rebellion und bin schon ganz gespannt, was sie uns dazu zu sagen hat. Aber bevor wir gleich starten mit dem bunten Strauß an Aktionen und Gemeindeleben, was wir hier so alles haben, das machen wir alles gleich, möchte ich einmal noch mal zur Ruhe kommen und ja, mit unserem Gott reden und gerne dürft ihr dazu aufstehen. Ja, lieber Herr Jesus, unser Gott und Vater im Himmel, ich danke dir für diesen wunderschönen Sommertag, den wir heute wieder erleben dürfen. Danke, dass wir hier zusammenkommen können und dass wir Gottesdienst feiern können zu deiner Ehre. Danke, dass ja, wir hier in dieser Gemeinde sein können, dass wir ja so viele Dinge miteinander erleben, aber auch die Zeiten haben, in denen wir ja zu dir kommen können, dass wir stille werden können vor dir. Ja, ich bitte dich für unseren Gottesdienst heute, für die Zeit, die wir jetzt hier beisammen sind, dass du mitten unter uns bist und in unsere Herzen sprichst. Ich bitte dich aber auch für alle Gottesdienste heute weltweit, ja, die stattfinden unter womöglich nicht ganz so schönen Bedingungen und so einfachen Bedingungen, wie wir hier Gottesdienst feiern können. Ja, ich bitte dich, dass du gerade bei den Menschen bist, denen es heute nicht gut geht und die unter Verfolgung leiden oder krank sind oder andere Sorgen haben, dass du ganz besonders diese Menschen heute stärkst an diesem Sonntag. Amen. Amen. So. Es ist Sommer, es ist viel los in unserer Gemeinde. Und es war auch schon viel los und zu diesem bunten Strauß des Gemeindelebens und der quirligen Ansagen gehört erstmal ein Rückblick. Wir starten ein bisschen weiter zurück. Über Pfingsten waren einige Teens auf dem Buju und der Pierre sagte, da müssen wir der Gemeinde von erzählen, das war so cool. Deshalb starten wir jetzt mit Video Nummer 1 für den heutigen Tag und danach kommt der Pierre oder davor und die Alea und die wollen noch zwei Sätze dazu sagen. Eigentlich schon.
Ja?
Ja. Ja. Genau, wir waren als Teenkreis auf dem Bujo 23. Das war zum Thema Paradox Peace und ging einfach... Genau, weil wir in einer Welt leben, die total paradox ist. Und wir glauben an einen Gott, der total paradox ist, weil der ist die komplette Liebe, aber wir leben in einer Welt, ja, die nicht ganz voller Liebe ist, mit Krieg, aber der Herr gibt Frieden. Genau, das war so das Thema vom Bujo. Es waren 2.500?
3.000 bis 3.500.
Okay.
Mittags.
3.000 bis 3.500 Teens und ja, Jugendmitarbeiter, die da Party gefeiert haben, die Gott gefeiert haben, die viel über Jesus und Gott gelernt haben. Wir waren da zu 11 und wir haben alles Mögliche gemacht. Also es gab ein Obrus-Konzert, was natürlich super war. Aber es gab auch stille Zeit und Gebet, also es war alles dabei. Und genau, wir freuen uns, dass wir dabei sein durften. Wir freuen uns, dass wir in 3 Jahren wieder dabei sein wollen. Also für alle, die jetzt 9 sind oder falls ihr Kinder habt, die jetzt 9 sind oder älter, die können in 3 Jahren mitfahren. Und sonst wollen wir nächstes Jahr auch auf die Fiuku fahren. Das ist dann nicht von unserem Bund, aber das ist auch cool. Genau.
Ich habe auch nichts mehr.
Gut, dann war's das schon.
Ja, super. Ja, vielen Dank euch. Wir bleiben noch beim Rückblick. Letzte Woche hatten wir einen Open-Air-Gottesdienst in Lünen am Horstmacher See mit einer Taufe im See. Und ich weiß nicht, wer von euch jetzt dabei war. Es waren ja viele dabei, die ich gesehen habe, und das war richtig cool. Und da flog ja zwischendurch immer so eine Drohne, ne? Das, ja. Und jetzt wollt ihr natürlich sehen, was die Drohne aufgenommen hat, oder? Also starten wir Video Nummer 2 und ihr dürft einmal gucken, was da letzte Woche so abging am Horstmacher See. Vielen Dank an Pierre, der das so schön zusammengeschnitten hat. Und ja, vielleicht machen wir das mal wieder. Also Lasse, es war ein super Anblick, du in dem See. Also es sah schon cool aus. So, und ihr wisst, bald sind Sommerferien und das Leben endet ja bekanntlich, wenn die Sommerferien anfangen. Deshalb müssen wir jetzt alle möglichen Ansagen noch machen. Deshalb kommen wir jetzt zu den zukünftigen Sachen und jetzt dürft ihr euren Kalender rausholen. Also, wir haben ein Gemeindewochenende am 2. und am 3. September hier bei uns in der Gemeinde und wir wollen ganz viel zusammen machen und ihr könnt auch alle zu Hause schlafen und das ist alles einfach Zeit gemeinsam. Da sind ja auch schon einige Mails und Infos zugekommen. Aber wichtig ist, ihr müsst euch alle dazu anmelden. Und ich glaube, die meisten haben das noch nicht gemacht. Also anmelden, denn der Anmeldeschluss ist am 1. Juli. Und der 1. Juli ist schon in den Sommerferien und da ist ja das Leben zu Ende, ne? Das wisst ihr. Also, Anmeldeschluss ist 1. Juli, das heißt, am besten meldet ihr euch heute noch an, weil so ein Gemeindewochenende ist natürlich nur richtig cool, wenn auch alle da sind, ne? Also, 1. Juli, Anmeldeschluss für das Gemeindewochenende am 2. und am 3. September. Dann starten wir nach den Sommerferien mit den Kleingruppen. Wir haben ja dieses Grow-Konzept, das neue, und wir wollen mit Kleingruppen starten in dieses zweite Halbjahr. Leiter haben sich schon gefunden, Kleingruppen gibt es auch. Jetzt geht es darum, wer geht denn in welche Kleingruppe? Die Kleingruppenanmeldung wird jetzt in den Sommerferien sein. So, Also es wird ja keiner 6 Wochen im Urlaub sein, ne? Also ihr habt während der ganzen Sommerferien die Zeit, euch hier anzumelden. Guckt einfach mal, es werden Aushänge sein. Es wird ja auch wahrscheinlich nochmal angesagt werden, das eine oder andere Mal. Die Kleingruppen starten Mitte August, aber jetzt während der Sommerferien meldet euch doch dazu an. Auch in 2 oder 3 geht in die Kleingruppen. Ich glaube, das wird spitze. So, bevor wir gleich zum letzten Video Nummer 3 kommen. In den Mittwochsnachrichten habt ihr es vielleicht schon gesehen. Mittwochsnachrichten ist ein guter Stichpunkt. Wer die Mittwochsnachrichten noch nicht kennt oder nicht hat, die Gemeinde schickt immer mittwochs, wie der Name schon sagt, Informationen rum zu Sachen aus dem Gemeindeleben, was ansteht, was in der nächsten Zeit dran ist. Wenn ihr diese E-Mail bekommen möchtet, dann könnt ihr euch am Infopunkt melden, einfach eure E-Mail-Adresse hinterlegen, dann seid ihr das nächste Mal auch mit dabei. So, in den Mittwochsnachrichten stand es schon, heute ist ein Spendentag, Bundesopfertag nennt sich das, für unseren Bund Freier Evangelischer Gemeinden. Und diesmal geht es um unsere Hochschule Eversbach, die Theologische Hochschule. Und die bilden Pastoren aus. Und wenn wir anderen Gemeinden auch so schöne, tolle Pastoren gönnen, wie wir sie jetzt hier haben, dann unterstützt doch die Hochschule in Eversbach. Wir sehen dazu gleich einen kurzen Videoclip, worum es geht, was die da machen. Und während des Clips sammeln Emily und Antonia, glaube ich, die Kollekte ein und genau, herzliche Einladung dazu.
Sie beschäftigen sich mit einem Bibeltext und sehr schnell kommt die Frage auf, wie hat Gott das eigentlich gemeint? Um Gottes Wort besser zu verstehen, ist es uns an unserer Hochschule wichtig, die Bibel in den Sprachen zu studieren, in denen sie die ersten Christen gelesen und überliefert haben. In den hebräischen und den griechischen Texten entdecken wir gemeinsam mit unseren Studierenden, was Gott den Menschen damals aufs Herz gelegt hat, was das für uns heute bedeutet und wie das unser Leben bestimmt.
Wenn ich den griechischen Text auf einmal lese, sehe ich mit ganz anderen Augen und oftmals viel tiefer, als wenn es einfach nur die deutsche Übersetzung ist.
Ich glaube, dadurch, dass die Bibel kulturell geprägt ist, da gibt es mir die Inspiration, Herzenssprache der Menschen zu sprechen, um sie mit dem Evangelium zu erreichen.
Wenn das Bibellesen quasi wie so eine Basis für unseren Glauben ist und für das, was wir leben, und wir tun das in Gemeinschaft, ich glaube, dann können da Wunder passieren.
Freilich geht es im christlichen Glauben nicht um irgendeine gute Nachricht, sondern um die gute Botschaft von Jesus Christus, der in die Welt gekommen ist, die Menschen zu retten.
Da ist das Studium super hilfreich zu merken, man lernt jetzt eine ganz andere Sprache, Hebräisch und Griechisch, aber trotzdem kann man es für die Menschen greifbar machen.
In unserem praxisnahen Theologiestudium rüsten wir Menschen aus, anderen diese gute Botschaft weiterzugeben, ihnen neue Perspektiven zu eröffnen und sie im Glauben zu begleiten. Unterstützen Sie mit Ihrer Spende die Arbeit der Theologischen Hochschule Eversbach, damit auch in Zukunft Gemeinden gute Pastorinnen und Pastoren bekommen, dass das Evangelium in alle Welt getragen wird und noch mehr Menschen die Tiefe des Evangeliums ausloten und ihr Leben auf Gott ausrichten. Danke für Ihre Unterstützung.
Freier Evangelischer Gemeinden in Deutschland.
Ja, vielen Dank für all eure Spenden. Unsere alte Hochschule, also auch jetzt noch für den Bund FEG. Und die haben ein neues Spielzeug mit diesem wunderbaren Whiteboard, wo man die Sprache anmarkern kann. Hätten wir das schon gehabt, ich wäre viel besser in Griechisch. Also vielen, vielen Dank für alle eure Spenden. Das ist wirklich etwas unheimlich Wertvolles, eine eigene Ausbildungsstätte, theologische Ausbildungsstätte im Bund zu haben. Und damit unterstützt ihr das hier. Also vielen, vielen Dank. Beutel gehen noch durch die Reihen. Das ist super. Und wir bleiben erstmal beim Bund FEG gerade noch. Ich darf euch einige Informationen aus dem Bund mitteilen. Der Bund ist ja so das Übergespannte, was unsere Gemeinden deutschlandweit verbindet, die das Bundesjugendtreffen organisieren, die Hochschule, die Inlandsmission, die Auslandshilfe, die Allianzmission. Also ganz viel steckt da drin. Und gestern hat ein Sonderbundestag stattgefunden in Siegen. Bundestag ist unser höchstes Entscheidungsgremium. Wir haben ja nicht einen Papst oder eine episkopale Kirchenleitung, sondern Abgesandte aus den Gemeinden, die das höchste demokratische Entscheidungsgremium bilden. Und das hat gestern stattgefunden, nämlich um einen neuen Präses zu wählen. Wir haben zwar keinen Papst, aber einen Präses, der ist der leitende Repräsentant sozusagen unseres Bundes, also ein neuer Präses wurde gewählt und eine neue Bundessekretärin für den Bereich West, also den Kirchenbereich, den Gemeindebereich, in dem wir uns auch befinden. Und der neue Präses, das ist Henrik Otto, der war vorher der Bundessekretär für den Bereich Süd von der FEG und jetzt ist er eben der Präses für die ganze FEG. Und der hat eine ja wirklich spannende Antrittsrede gehalten gestern, wo er gesagt hat, wir müssen die Schätze aus der Tradition bergen und mit Innovation und diesen Schätzen in die Zukunft gehen. Also der hat eine tolle Rede gehalten, der an so einem Wendepunkt nach Corona wirklich Mut gemacht hat, mit Jesus zusammen Gemeinde zu bauen und aufzubrechen und zu gucken, wo geht's hin mit FEG. Und er hat so gesagt, traditionsbewusste Innovation, das ist so sein Stichwort und damit will er jetzt so in Richtung FEG und Gemeinde aufbauen. Und ist ein ganz toller Kerl, ganz lieber Mensch. Und Bundessekretärin für den Bereich West ist Merle Schwarz geworden gestern. Beide wurden mit einer wunderbaren Mehrheit gewählt. Und Merle war vorher Pastorin in der FEG Oberhausen, ist eine echte Kanone, kann man sagen. Also die hat so viel Leidenschaft und Stimmung mit dabei. Die liebt Jesus, die liebt Gemeinde. Und das springt über, wenn man sich mit ihr trifft, wenn man sie kennenlernt. Ja, und wir wollen beide gerne hier in die Gemeinde einladen, dass ihr sie auch mal so persönlich irgendwie hier auf der Bühne dann, wie persönlich das sein kann, kennenlernt, die mal seht. Genau, das euch zur Information. Wir freuen uns sehr über diese beiden Wahlen und sind gespannt, wie es damit in die Zukunft geht. Jetzt kommen wir zu einem etwas ungewöhnlichen Punkt oder einfach einem Punkt, der nicht so oft stattfindet, aber es gibt ihn doch. Und ich darf Kirsten und Uwe schon mal auf die Bühne bitten. Wir machen jetzt nämlich eine Verabschiedung aus der Gemeinde und es gibt ja verschiedenste Gelegenheiten, wo Menschen eine Gemeinde verlassen, so ganz normale äußerliche Gründe, wenn man umzieht oder manchmal verlassen Leute auch im Streit, aber das ist bei euch nicht der Fall. Und ihr habt in Gesprächen mit uns ein Bild genutzt, das fand ich immer total toll. Ihr geht nämlich im Frieden und ihr habt so dieses Bild benutzt, dass bei Nehemia, im Buch Nehemia, ja die Jerusalemer Mauer aufgebaut wird. So. Und jede Familie damals in der Stadt, so, die hat an einem Stück der Mauer mitgebaut und die aufgebaut. So. Und ihr habt so ein bisschen gesagt, ja, und ihr seht, die FEG, die baut am Stück der Mauer an. Das ist total gut, was die FEG macht. Aber ihr habt gemerkt, das ist nicht euer Stück der Mauer. So, da sind doch so Unterschiede. Und deswegen macht ihr euch jetzt auch nochmal auf die Suche. Und dazu wollt ihr jetzt aber auch selbst noch was sagen. Deswegen gebe ich euch mal das Mikro.
Ja, mit einigen von euch haben wir persönlich gesprochen in den letzten Wochen und euch das erklärt, dass wir gehen und warum wir gehen. Einige von euch konnten, also wir konnten nicht mit allen sprechen. So, für einige von euch wird das jetzt vielleicht auch überraschend sein. Und deshalb möchten wir es gerne von hier vorne auch kurz erklären. Wir sind vor 5 Jahren in die Gemeinde gekommen. Wir waren uns sehr sicher, dass Gott uns hierher geführt hat. Hatten allerdings auch von Anfang an für uns im Kopf, wir sind uns nicht sicher, ob das auf Dauer unser Platz sein wird oder ob es vielleicht eine Zwischenstation sein wird. Aber wir haben gesagt, wir bleiben, solange wir denken, dass Gott uns hier haben will. Und ja, jetzt sind wir aber über die letzten Wochen aus verschiedensten Gründen zu dem Ergebnis gekommen, dass der Zeitpunkt für uns gekommen ist, weiterzuziehen. Aber bevor Uwe das gleich noch ein bisschen erklärt, möchte ich kurz einen Rückblick halten über diese 5 Jahre und einfach sagen, wir haben sehr, sehr viel Segen erlebt in dieser Zeit hier. Wir sind wirklich sehr herzlich aufgenommen worden von vielen im Hauskreis, im Gottesdienst, bei Gemeindemittagessen. Wir sind, als wir neu waren, sind wir so herzlich empfangen worden, Dafür möchten wir uns sehr herzlich bedanken. Und unsere Kinder, die ja vor 5 Jahren noch eine Nummer kleiner waren, haben hier Freunde gefunden und haben sich hier auch spontan wohlgefühlt. Das war total wichtig für uns. Und wir haben in diesen 5 Jahren wirklich Orte gefunden, wo wir mit euch zusammen Reich Gottes bauen konnten. Ob das im Hauskreis war, im Kindergottesdienst, im BU, im Ukraine-Café. Und wir konnten mit euch zusammenarbeiten. Und das waren sehr, sehr gute Gelegenheiten und sehr gute Zeiten. Und was uns ein besonderes Herzensanliegen war, die meisten von euch haben das natürlich sowieso schon mitgekriegt, war die Wiederbelebung des MIB, des Mission im Blickkreis, der so den Blick richtet auf die Missionare, die die Gemeinde aussendet, aber grundsätzlich auf Missionen in Fern und Nah. Und ein besonderer Ort, der uns auch sehr viel bedeutet hat, war der Gebetskreis, der anfangs unter Corona-Bedingungen auf Abstand im Kigosaal gebetet hat und dann online und jetzt wieder im Raum der Stille. Und das war eine sehr besondere Zeit für uns, mit Geschwistern zusammen für die Gemeinde einzustehen vor Gott und Gott zu begegnen und geistliche Gemeinschaft zu haben. Und wir sind jedes Mal so ermutigt auch wieder nach Hause gegangen. Das waren sehr besondere Sachen und deshalb fällt es uns auch schwer zu gehen. Ja, wir müssen vieles hinter uns lassen. Das ist auch für uns nicht ganz einfach. Und wir sind sehr, sehr dankbar und möchten an dieser Stelle euch allen Danke sagen und auch Gott Danke sagen. Dass wir gehen, heißt aber nur, dass Uwe und ich gehen. Wir haben ja auch 2 Kinder in dieser Gemeinde. Das ist die Nadja und der Johannes. Und die werden bleiben. Wir haben mit denen gesprochen. Und sie haben beide gesagt, wir sind alt genug, wir müssen nicht mit Mama und Papa in den Gottesdienst gehen. Wir entscheiden selber und die FEG ist jetzt unser Zuhause und sie werden hier bleiben. Die Nadja ist ja im Augenblick in Bolivien. Sie wird in 4 Wochen wieder zurückkommen. Sie weiß immer noch nicht wirklich, was sie dann macht. Also wenn ihr da noch feste weiter für sie betet, das wäre uns ein großes Anliegen. Sie wird voraussichtlich nicht in Dortmund bleiben, aber solange sie in Dortmund ist, wird sie zur FEG kommen. Und der Johannes möchte auf jeden Fall im Teamkreis bleiben und er hat auch gesagt, ich kann doch Fried in der Technik nicht hängen lassen. So, also unsere Kinder werdet ihr bei euch behalten und damit wird es sicherlich auch Berührungspunkte geben, dass wir uns auch das eine oder andere mal sehen.
Ja, wieso gehen wir dann? Also wir gehen explizit nicht, weil es irgendwie Stress oder Streit gab. Das hat der Lasse ja auch gesagt, sonst denke ich, würden wir hier nicht stehen. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen, wie man Gemeinde gestaltet, wie man seine Gemeinde ausrichtet und die Schwerpunkte in der Orientierung. Und wer uns kennt, der weiß auch, oder mit uns zusammengearbeitet hat, der weiß auch, wofür unser Herz brennt. Ja, und das wollten wir jetzt hier nicht explizit ausrollen, aber wenn da jemand nochmal Details wissen will, können wir gerne auch nochmal mit euch darüber sprechen. Deshalb, Kirsten hat es schon gesagt, haben wir uns eben überlegt, wir möchten gerne Reich Gottes woanders weiterbauen. Also uns ist Gemeinde ganz wichtig. Für uns ist ganz klar, wir wollen unser Leben in das Reich Gottes investieren, mit Jesus leben und zu seiner Ehre leben, in seiner Nachfolge leben und Gemeinde bauen. Aber wir haben eben den Eindruck, wir wollen an einer anderen Stelle weiterbauen, um das Bild nochmal aufzugreifen, die Mauer. Wir bauen an der gleichen Mauer, aber wir bauen an einer anderen Stelle die Mauer weiter. Was wir uns kurzfristig überlegt haben, wir werden in die Präsentkirche wechseln. Wer das kennt, das ist eine relativ junge Gemeinde, ein Gemeindegründungsprojekt im Hafenviertel. Die sind von ihrer Vision, von ihren Werten, wie sie auch Gemeinde leben, haben wir den Eindruck, das ist uns einfach näher. Unsere älteste Tochter ist auch da, so wir wissen so ein bisschen, was da läuft. Und deshalb würden wir uns da gerne einbringen. Aber mittelfristig haben wir eigentlich eine ganz andere Vision. Wir würden gerne Gemeindegründungen in Moldawien unterstützen. Wir arbeiten da schon sehr lange mit einer kleinen Missionsorganisation zusammen. Und unser Traum wäre, dass wir da auch wirklich vor Ort unterstützen, nicht nur von hier aus, sondern vor Ort unterstützen, dass wir da hingehen. Wir haben die Tage mit dem moldawischen Leiter da nochmal gesprochen, die können das sehr gut sehen, dass wir da mit hingehen und dann eben in Missionare Missionarsfamilien, die Frauen der Missionare investieren und nicht irgendwo selber Gemeinde gründen, sondern wirklich Missionare dort vor Ort unterstützen. Das ist so unser Traum, was wir mittelfristig tun würden. Und da brauchen wir jetzt noch ein paar Wunder. Also ich bin ja noch nicht alt genug und das Wunder wäre dann, dass meine Arbeit, meine Firma sagt, pass mal auf, wir brauchen dich nicht mehr, wir geben dir ganz viel Geld und du bleibst dann einfach zu Hause. Und dann könnte man mit dem Geld dann quasi, also selbst getragen nach Moldawien gehen. Also wie gesagt, da brauchen wir noch ein paar Wunder. Aber das ist eben so unsere Vision, die wir tun würden. Das heißt, auch die Präsentkirche ist dann wahrscheinlich nur für ein paar Jahre so eine Zwischenstation, um dann eben dann von da aus weiterzuziehen. Genau, das ist also so, was wir dann vorhaben. Auch ich von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank für die Zeit, ja, mit vielen sehr gut zusammengearbeitet und wirklich gute Beziehungen aufgebaut. Herzlichen Dank dafür.
Ja, wir möchten auf jeden Fall euch auch senden und segnen und für euch beten. Das wollen wir jetzt auch tun. Dafür bitte ich Judith noch auf die Bühne. Und ihr werdet auch nach dem Gottesdienst noch für Gespräch oder Fragen zur Verfügung stehen, bis ihr dann eben weg seid. Du hast, glaube ich, noch einen Anschlusstermin auch, Uwe. Aber ihr seid noch ein bisschen da, steht noch zur Verfügung. Das ist schön. Wir wollen für euch beten. Und wir bitten, dazu aufzustehen, genau. Vater, ich danke dir so sehr für Kirsten und Uwe. Und sie sind wirklich Menschen, die mit voller Power in Gemeinde reingehen und dein Reich bauen wollen und sich komplett investieren. Und ich danke dir für ja jeden Schweiß, jede Sorge, jede Anstrengung, die sie da reingesteckt haben. Und du siehst das alles. Und das ist auf keinen Fall vergessen. Und es war auch auf keinen Fall vergebens. Ich danke dir für alles, was sie investiert haben hier in dieser Gemeinde und was sie geprägt haben und entfacht haben und auch angesteckt und ermutigt haben. Und ich danke dir so sehr für ihre Mitarbeit, Herr, im BU, im Kindergottesdienst, in der Musik, im Ukraine-Café, im Hauskreis, im Gebetskreis und bei allen möglichen Stellen, wo irgendwie Hilfe gefragt und gefordert war. Ich danke dir so sehr, dass du sie begabt hast und ausgestattet hast auch mit deinem Geist und mit deiner Liebe und mit deiner Leidenschaft. Und wir danken dir so sehr, dass sie ja für sich diese 5 Jahre in der FEG Dortmund auch erfahren durften und für sich die Entscheidung so treffen konnten jetzt, dass es auch weitergeht. Und Herr, wir wollen dir die beiden anvertrauen und wir danken dir und bringen dir diesen Dank für die Zeit, die Sie investiert haben hier. Amen.
Und Jesus, wir wollen dich auch bitten für die Zeit, die jetzt kommt. Eine Zeit im Umbruch, im Wechsel, neue Menschen, neuer Ort, neue Aufgaben. Ja, das ist wahrscheinlich auch was, worauf man sich umgewöhnen muss, wo man auch was hinter sich lassen muss, Neues erlebt, neue Eindrücke hat. Ich bitte dich einfach, dass sie in der Präsentkirche herzlich aufgenommen werden, dass sie da die Beziehungen, die schon da sind, weiter verknüpfen und vertiefen können, dass sie für ihre Leidenschaften Orte finden, in die sie sich einbringen können, in der Mission, im Gebet, da, wo ihr Herz für schlägt, dass sie wirklich merken, wie du sie gebrauchst, du sie berufst an bestimmte Stellen und sie da auch merken, wie du durch sie wirkst, anderen Menschen begegnest durch sie und ich bitte dich auch, dass du ihnen begegnest, durch andere Menschen, durch dein Wort, in dem, wie sie unterwegs sind in ihrem Alltag. Ich bitte dich für alles, wo sie sich investieren, in Gemeinde, aber auch in ihrem Privatleben, in anderen Stellen, in ihrer Familie, in Moldawien, dass du sie da ausrüstest, weiter segnest und sie wirklich merken, ja, dass sie an den richtigen Stellen sind, an den richtigen Mauern, die Stücke bauen können, die sie mitbringen. Danke, dass wir ja wissen dürfen, dass du sie begabt hast, gebraucht hast, dass du sie siehst und begleitest. Dass wir weiter Geschwister sind, verbunden durch dich und dass sie mit deiner Liebe weitergehen. Und darum wollen wir euch auch senden mit dem Segen Gottes. Uwe und Kirsten, wir segnen euch im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er begleite euch mit seinem Frieden. Amen.
Amen.
Ihr Lieben, auch nochmal von mir, danke, dass ihr bei uns wart und wir euch 5 Jahre genießen durften und dass ihr uns eure Kinder weiterhin anvertraut. Ja, wir wollen jetzt vom quirligen Gemeindeleben rüberwechseln in den stilleren, in den andächtigeren Teil. Und ja, was eignet sich besser, als da reinzustarten mit einem Lied, was den passenden Titel Stille vor dir hat? Wir wollen also noch einmal gemeinsam singen und dann hören wir auf die Predigt von Judith Eggers.
Ja, wir dürfen weitermachen in unserer Predigtreihe zum Thema Gebet. Wir hatten ja so eine kleine Unterbrechung mit BU-Abschluss und Taufgottesdienst. Vielleicht erinnert euch noch, vor diesen beiden Gottesdiensten hatten wir schon Zeitpredigten zu dem Thema. In der einen Predigt ging es darum, zu entdecken, wie bunt Gebet ist, etwas Neues auszuprobieren, neue Formen, neue Arten von Gebet. Und in der zweiten Predigt bei Lasse ging es darum, dass wir mit unserer Seele, dass wir uns an die Hand nehmen können, sie zu Gott im Gebet bringen dürfen, weil jede Seele, jeder Mensch Zuwendung im Gebet von Gott braucht. Und heute geht's weiter mit Teil 3 in dieser Gebetsreihe. Das ist überschrieben mit Gebet ist Rebellion. Es gibt immer wieder Menschen, die sich sehr zum Gebet hingezogen fühlen, die viel Erfahrungen, viel Wissen darüber haben und sammeln. Und einer dieser Menschen ist Johannes Hartl. Vielleicht sagt euch dieser Name was, kann man schon mal gehört haben. Der hat ein Gebetshaus gegründet in Augsburg. Da wird mittlerweile Tag und Nacht gebetet, also wirklich 24 Stunden beten da Menschen. Und er hat einige Bücher darüber geschrieben. Und von ihm habe ich eben diesen Satz gelesen, Gebet ist die ultimative Rebellion. Bei mir war jetzt Rebellion nicht das Erste, was mir beim Thema Gebet eingefallen ist. Das hat mich schon auch ein bisschen überrascht, mein Gebet. Man denkt vielleicht eher so ein bisschen an brav zusammengefaltete Hände oder an fromme Worte, aber an Rebellion vielleicht eher nicht. Man kennt Rebellion vielleicht so, wenn man über rebellische Teenager spricht, die irgendwie die Grenzen ihrer Eltern austesten. Aber so ist es nicht gemeint, sondern Rebellion in diesem Sinne wendet sich gegen etwas, bekämpft etwas, begehrt gegen etwas auf, meistens gegen etwas, was irgendwie falsch läuft oder was irgendwie schief läuft, was nicht gut ist. Und Gebet als Rebellion soll ausdrücken, dass Gebet etwas ist, was einen Gegenakzent setzt in der Welt, in der wir leben. Dass Gebet anders ist als vieles, was wir machen, was wir erleben und vielleicht auch eben Dinge bekämpft, die nicht gut sind. Und ich will heute mit euch über drei Dinge sprechen, gegen die Gebet rebelliert und wo wir uns vielleicht auch mit Gebet wieder etwas zurückerkämpfen können. Wenn ich mit Menschen über Gebet spreche oder einfach unterwegs bin mit Menschen, die beten, kommen viele positive Erfahrungen, viel Wertschätzung, aber auch Frust. Viele schaffen irgendwie nicht so viel oder so oft zu beten, wie sie es gerne würden oder vielleicht denken, dass sie es sollten und sind deswegen enttäuscht von sich. Man vergisst zu beten oder man findet die Zeit nicht dafür und das Beten selbst ist irgendwie nicht so geisterfüllt, wie man sich das eigentlich vorstellt. Und dann kommt so eine Predigtreihe in der Gemeinde zum Thema Gebet und man merkt wieder, ach ja, eigentlich wollte ich ja irgendwie ein bisschen mehr beten. Probiert man es wieder, mehr zu beten, hält das so 3 Tage durch und dann merkt man irgendwie, ist es wieder genauso wie vorher. Ich glaube, die Erfahrung machen Menschen. Menschen erleben Gebet irgendwie auch als Pflicht oder als Leistung, die sie erbringen müssen. Etwas, was man irgendwie eigentlich noch tun müsste, weil es zum Christsein dazugehört, weil man das als guter Christ, als gute Christin so macht, weil Gott sonst enttäuscht wäre. Und ja, Gebet gehört zum Christsein dazu. Ist ein unglaublich wichtiger Bestandteil vom Glauben. Aber immer, wenn etwas in unserem Glauben, in unserem Leben zu etwas wird, was wir tun, nur weil wir es als gute Christen tun sollten, dann müssen wir, glaube ich, nochmal genauer hinschauen. Ich glaube, es kommt nicht von irgendwoher, dass wir Gebet auch als etwas verstehen, was man ableisten muss. Vielleicht auch etwas, in dem man irgendwie besser werden muss. Weil so funktioniert vieles in unserem Leben. Wenn wir hier in Deutschland aufwachsen, werden wir von klein auf daran gemessen und darüber bewertet, was wir leisten und werden immer animiert, besser zu werden in allen möglichen Hinsichten. Ich meine, ja klar, Leistung zu erbringen, Menschen zur Leistung anzuspornen, ist ja erstmal grundsätzlich was Gutes. Weil es das, was in Menschen drinsteckt, was sie mitbringen, weil das entfaltet, ihre Begabungen, ihre Leidenschaften, ihre Potenziale. Und dabei entstehen ja unglaublich tolle, großartige Sachen. Wenn man sich Sportwettbewerbe wie Olympia anguckt, da kann man nur staunen, was in Leuten drinsteckt. Oder Jugend forscht oder eine Nobelpreisverleihung oder auch nur die Theateraufführung von einer Grundschulklasse. Auch da einfach ist es bewundernswert zu sehen, was entfaltet wird, wenn Menschen ja irgendwie auch zur Leistung angespornt werden, was sie auf die Beine stellen, was sie leisten können. Aber wir leben eben hier in Deutschland, in der westlichen Welt, auch in einem System, das immer mehr Leistung von uns fordert. Die Tendenz geht immer mehr dahin, dass Menschen immer mehr geben müssen, auch immer mehr tun müssen, um das Leben einigermaßen auf die Reihe zu bekommen, so viel investieren müssen, um sich zum Beispiel überhaupt Wohnen, Familie, Erholung leisten zu können. Und die Forderung und der Leistungsdruck sind eben auch in vielen Ecken gestiegen. Kinder haben nicht nur irgendwie Hausaufgaben, sondern müssen auch noch 2 Fremdsprachen und Sprachen und 3 Sportarten können. Und Eltern müssen bitte nicht nur Vollzeit-Arbeitskräfte sein, sondern auch Vollzeit-Supereltern. Und man muss bitte auch immer auf dem neuesten Stand sein, was alle möglichen komplizierten gesellschaftlichen und politischen Fragen auf der ganzen Welt angeht. Und wie gesagt, dann kommt man in die Gemeinde oder erzählt an die Pastorin, dass man doch einfach zwischendurch noch so ein paar neue Gebetsformen ausprobieren sollte. Da kann leicht das Gefühl entstehen, hier auch noch mehr machen zu müssen, nicht genug zu sein, immer etwas vorzeigen zu müssen, damit man etwas wert ist. Und es ist so bitter, wenn wir dieses Gefühl von diesem Leistungsdruck auch sich in unserem Glauben ausbreitet. Weil der eigentlich genau das Gegenteil verkündet. Klar, beim christlichen Glauben geht es auch darum, etwas zu tun, aber vor allen Dingen geht es erstmal darum, dass wir angenommen sind bei Gott. Dass wir nichts tun müssen oder können, damit er uns liebt, damit er uns vergibt.
Und ja, wie gesagt, auch wir sollen liebevoll leben. Wir sollen umkehren, wir sollen Schuld bekennen, die wir haben. Wir sollen Versöhnung verbreiten, wir sollen Beziehung zu ihm gestalten, zu anderen Menschen auf eine gute Art und Weise gestalten. Aber wie gut wir das hinkriegen, das ändert nichts an der Art und Weise, wie Gott uns sieht und was wir für ihn sind, nämlich seine geliebten Kinder, die einfach so und jederzeit zu ihm kommen dürfen. Alles, von dem wir denken, was wir mitbringen müssen, alles, von dem wir denken, was wir tun oder vorzeigen müssen, das hat Jesus schon längst getan und getragen. Das wird in der Bibel an verschiedenen Stellen beschrieben und in Epheser 2, Vers 18 wird das so beschrieben. Denn dank Jesus Christus haben wir alle durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Durch Jesus Christus. In den Evangelien wird uns davon erzählt, dass Jesus zum einen den Menschen begegnet ist und sie angenommen hat, sie aber auch zur Umkehr gerufen hat und dann aber ans Kreuz gegangen ist und alles getragen hat, was zwischen ihnen und Gott steht und es überwunden hat. Und darum können wir sagen, Jesus hat alles erledigt, wo wir denken, das hindert uns, zu Gott zu kommen. Das dürfen wir Jesus abgeben und er trägt das. Jesus erledigt das. Und für uns bleibt ihm nur noch übrig, zu Gott zu kommen. Die Momente, in denen wir denken, wir tun nicht genug, wir sind nicht genug, die hat Jesus mit ans Kreuz genommen und überwunden, sodass wir frei von all dem sind. Sodass wir vor Gott einfach sein dürfen, ohne Wenn und Aber. Es gibt nichts, was wir dabei tun müssen, nicht mal irgendwas Bestimmtes sagen, keine bestimmte Zeit anhalten. Manchmal reicht einfach nur so ein Hallo, ich bin noch da. Und hier wird Gebet zu einer Art Rebellion. Zu einem Gegensatz gegen all die anderen Bereiche in unserem Leben, in denen wir immer etwas mitbringen müssen. In denen wir immer etwas leisten, etwas vorzeigen müssen. Und klar, ein Gebet muss trotzdem bewusst begangen werden. Das gehört dazu. Man kann nicht beten, ohne zu beten. Das muss man schon irgendwie machen. Es braucht natürlich diese Hinwendung zu Gott. Aber das ist eben alles, was es braucht. Und das finde ich so eine Wohltat in Situationen, wo ich das Gefühl habe, nicht gut genug zu sein. Oder ich habe irgendwie meinen eigenen Ansprüchen nicht genügt. Es sind Sachen nicht so gelaufen, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich habe Fehler gemacht. Ich bin enttäuscht von mir. Dann darf ich mit all dem zu Gott kommen. Ich muss nichts bringen, nichts sagen, nichts tun. Ich darf einfach sein. Und das entlastet, das befreit mich, das stärkt mich und das tröstet mich. Gebet ist einfach sein vor Gott. Das ist die erste Rebellion. Es geht in unserem Leben, in unserer Gesellschaft viel um Leistung, habe ich gerade gesagt. Und das Leben ist aber nicht nur von Leistungsdruck geprägt, sondern es war auch, glaube ich, noch nie so schnell und laut wie heute. Wir nehmen jeden Tag tausende, Abermillionen Eindrücke in uns auf. Menschen, die uns begegnen, nicht nur vor Ort, sondern auch vielleicht über Zoom oder am Telefon oder auf irgendwelchen Bildschirmen. Aus aller Welt hören wir Nachrichten, Bilder und Videos. Wir bekommen E-Mails, wir sind in den sozialen Medien unterwegs. Wir hören Straßenlärm, wir hören Musik, Podcasts, Handyklingeln, Kindergeschrei, manchmal auch alles gleichzeitig. Und ich kenne das nicht von wenigen Menschen, zum Beispiel, dass der Fernseher läuft, man sitzt auf dem Sofa und man hat gleichzeitig das Handy in der Hand. Und liest Nachrichten, liest E-Mails, guckt vielleicht noch, spielt irgendein Spiel, was auch immer. Unsere Ohren, unsere Augen, unser Kopf und damit auch unsere Seele sind eigentlich immer beschäftigt, haben immer Eindrücke. Diese Momente, in denen man mal nichts macht, in denen man einfach mal da sitzt, in die Luft guckt, irgendwie nachdenkt, seine Gedanken freien Lauf lässt, vor sich hin summt oder einfach mal nichts um sich herum hat, was so die Aufmerksamkeit auf sich zieht, die sind super selten geworden. Ich habe irgendwo gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich sag's euch trotzdem, dass wenn das Handy auch nur da liegt, es einen schon Kraft kostet, nicht die Aufmerksamkeit darauf zu wenden. Also wenn das Handy einfach nur neben uns am Schreibtisch liegt, das kostet uns schon Kraft und nimmt Kapazitäten ein. Also wir sind beschäftigter als je zuvor. Und in diesem ganzen Strudel von Hetze und Reizüberflutung ist Gebet ein Raum zum Durchatmen. Das ist die Art, wie ich gerade persönlich Gebet am meisten erlebe, als wirklich als Raum zum Atmen. In Momenten, in denen mir alles zu viel wird, es zu schnell geht, mir zu viele Gedanken im Kopf sind, zu viele Gefühle im Bauch, zu viel irgendwie auf der Seele ist, erlebe ich es als so befreiend, mein Handy wegzulegen, und jetzt merke ich auch gerade, ich muss es woanders hinlegen, wo ich es nicht sehe, mich vom Lärm wegzudrehen, einmal tief ein- und auszuatmen und nochmal tief ein- und auszuatmen. Und dann sage ich oft sowas wie, Jesus, hilf mir. Oder ich bin da. Oder Jesus, erbarme dich. Oder ich sitze einfach nur da und richte mich einmal zu Gott aus. Das sind kleine Momente, in denen ich einmal Luft zum Atmen bekomme. Durchs Einatmen. Und ich auch Dinge loslassen kann durchs Ausatmen. In denen ich einmal ruhig werde, mich einmal auch finde und mir das einmal Halt gibt, da zu sein, wo ich gerade bin. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass das hebräische Wort für den Heiligen Geist, Ruach, für die Geisteskraft, sowas wie Wind, Hauch und Atem bedeutet. Uns wird in der Schöpfungsgeschichte erzählt, dass durch den Geist Gottes der Lebensatem in den Menschen eingehaucht wird. Atem steht für Leben, für Erneuerung, fürs Aufblühen. Und im Neuen Testament, in 2. Korinther 3, 17, wird der Geist so beschrieben: Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit auf viele Art und Weise. Freiheit von dem, was ich eben angesprochen habe, was uns trennt von Gott, was uns trennt von anderen Menschen. Aber ich glaube auch das, was uns belastet, was uns beschäftigt, wo wir das Gefühl haben, das zerrt an uns. Die Geisteskraft, dieser Geist der Freiheit, der Atem Gottes in uns, führt ihm nicht in diese Enge, in diese Beklemmung, sondern er führt ihn in die Weite. Der macht uns frei. Und im Gebet können wir diese Geistkraft erleben, wortwörtlich wirklich im Durchatmen, in der Atempause, aber auch indem wir sie in unserem Gebet erleben, indem sie uns neue Kraft einhaucht, zu uns spricht, uns von Enge und Last in unserem Leben befreit. Das Spannende ist ja, diese Atempausen, dieses Zwischendurch mal innehalten und mit Gott in Verbindung sein, diesen Geist durch sich wehen lassen, diese Pausen hat sich Jesus auch genommen. Das wird uns in den Evangelien erzählt, dass er erstmal auf einen Berg steigt und beten geht, nachdem er gerade eine Masse an Menschen mit Essen versorgt hat. Und zwar alleine, ohne seine Jünger. Er kommt dann auch zu ihnen, verbringt schon wieder das nächste Wunder. Aber auch er brauchte anscheinend dieses Durchatmen, diese Ruhe, diese Stille und diese Nähe bei Gott, in denen der Geist ihm Luft zum Atmen gegeben hat, neue Kraft, Nähe bei Gott, die er da bekommen hat. Und ich glaube, wenn Jesus sich die genommen hat, dann brauchen wir die umso mehr. Diese Atempausen im Gebet, die so ein Gegenakzent sind gegen alle Hetze in unserem Leben, gegen alle Reizüberflutung. Ein Moment der Stille, in dem nichts anderes da ist, als mein Gott, mein Jesus und ich und sein Atem, der durch mich fließt. Gebet als Atempause, das ist die zweite Rebellion. Die dritte Rebellion. Gerade kam eine neue Studie raus über Jugend in Deutschland. Und die zeigt, die junge Generation, der geht's nicht besonders gut. Die sind durch die vielen Krisen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, Corona, der Ukraine-Krieg, auch die Klimakrise, sehr belastet. Die Hälfte leidet unter starkem Stress, viel unter Erschöpfung und sie gucken sehr pessimistisch in die Zukunft. Bei einer Studie von vor 2 Jahren hieß es auch schon, dass weniger als 10% der jungen Menschen davon ausgehen, dass ihre Kinder es einmal besser haben werden als sie selbst. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ob das so sein wird oder nicht, ob sie das richtig einschätzen oder nicht, ist hier erstmal vielleicht gar nicht so sehr die Frage, aber so fühlt es sich für sie an. So erleben sie gerade die Welt um sie herum. Und als Gründe für ihre Sorgen haben sie eben genannt, wie gesagt, die Klimakrise, den Krieg, Corona, aber auch das Bildungssystem und soziale Gerechtigkeit. Unter jungen Menschen und in den sozialen Medien begegnet mir sehr viel Resignation und Hilflosigkeit. Und das gibt's bestimmt auch in den anderen Generationen. Man weiß nicht so richtig, was sich überhaupt noch lohnt, was man tun soll, überhaupt noch etwas tun kann, in seinem eigenen Leben, in der Welt überhaupt. Und ich muss sagen, mir geht das manchmal auch so. Überlebenswichtige Systeme in unserem Land wie Pflege und Bildung ächzen irgendwie so vor sich hin.
Das Wetter wird immer extremer und der Umgangston oft ganz schön rau. Ich bin in den sozialen Medien, so auf Instagram, viel in christlichen Kreisen unterwegs, folge da vielen Menschen, die christliche Inhalte posten und Leuten aus der Kirche. Und alle paar Wochen gibt es in diesen Kreisen, in den sozialen Medien, ein Aufregerthema, bei dem sich Christinnen und Christen gegenseitig wirklich an die Gurgel gehen. Und das, ich weiß, das ist nicht nur unter Christinnen und Christen so, das ist auch bei allen möglichen Themen in der Gesellschaft so. Aber bei uns ist es nicht besser. Und auch da frage ich mich, wie soll das weitergehen? Da verliere ich manchmal die Hoffnung, dass sich noch etwas bessern kann, dass es sich noch lohnt zu investieren, etwas Gutes bewegen zu wollen, sich einzusetzen. Und ich glaube, in diesem Gefühl, dieser Resignation, dieser Hoffnungslosigkeit, ist auch Gebet eine Rebellion. Nicht, weil wir im Gebet optimistisch sein müssen, nicht, weil sich durch das Gebet alle unsere Probleme lösen, weil wir schnelle Antworten bekommen oder wir einfach damit sagen, ja okay, Gott wird schon irgendwie richten, sondern Gebet ist Rebellion, weil es einfach etwas anderes ist als Resignation. Gebet ist Rebellion, weil es etwas anderes ist als Nichtstun. Etwas anderes ist als Aufgeben. Selbst wenn ich nicht mehr weiß, was ich tun kann, selbst wenn ich keine Kraft oder Perspektive mehr habe und selbst wenn ich bete, Gott, ich bin resigniert, dann gebe ich das immer noch in meinem Gebet an jemanden ab, der nicht resigniert ist. Dann gebe ich das immer noch an jemanden ab, bei dem es gut aufgehoben ist. Der mehr weiß als ich, der mehr darüber weiß, wie diese Welt, diese Gesellschaft, unser Land sich entwickeln soll und wird. Und der selbst in eine Welt und unter Menschen gegangen ist, die auch damals schon ganz schön kaputt waren. Wir müssen uns ja nicht die Illusion machen, dass heute alles viel schlimmer ist als jemals irgendwo anders auf der Welt. Ich glaube, es gab schon immer viele Krisen, Resignation, viel, viel Leid auf der Welt. Auch zu der Zeit, wo Jesus auf die Erde gekommen ist. Auch da war schon viel kaputt. Die Systeme waren kaputt. Es gab kranke Menschen. Es gab Hoffnungslosigkeit. Es gab das Bedürfnis nach Hilfe. Und in diese Welt hat sich Jesus reinbegeben. Er hat sich da reinbegeben, er hat gesagt, ich gebe euch nicht auf, ich komme zu euch. In so einem ganz berühmten Vers in der Bibel, in Johannes 3,16, finde ich, wird das gut beschrieben. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat diese Welt so geliebt, mit allem, was in ihr ist. Und er liebt sie auch immer noch, mit allem, was in ihr ist. Er findet die, die verloren sind. Und er findet auch uns in unserer Verlorenheit. Diesem Gott begegnen wir im Gebet und dürfen wissen, er hat uns, er hat unser Land, er hat unsere Gemeinden, unsere Menschen hier, die wir begegnen, er hat diese Welt nicht aufgegeben. Und diesem Gott begegnen wir im Gebet und von ihm dürfen wir uns tragen lassen durch Resignation, durch Hoffnungslosigkeit, durch Krisen hindurch. Sich in all dem an ihn zu wenden, auf ihn zu hoffen und vielleicht manchmal auch einfach nur mit ihm zu weinen oder ihn anzuschreien, all das. Ich glaube, das ist Rebellion. Und hier wird Gebet auch zu einer Rebellion, zu einem Gegenakzent zu unserer Zeit. Wir wollen mit dieser Predigtreihe Gebet nicht sagen, ihr müsst alle mehr beten, sondern wir wollen gemeinsam entdecken, was für ein Geschenk uns Gott damit gegeben hat, dass wir in direkten Kontakt zu ihm stehen dürfen. Dass wir mit ihm sprechen dürfen, dass wir in seine Nähe kommen dürfen, dass er uns mit im Gebet neue Perspektiven in unser Leben schenkt und dass er auch im Gebet zu uns spricht und wir auf ihn hören dürfen. Darum soll es in einer der nächsten Predigten auch noch ein bisschen mehr gehen. Aber heute will ich uns einladen und ermutigen zu diesem ganz einfachen Sein dürfen vor Gott, zu diesen Atempausen in einem schnellen Leben und zum Gebet als einem Ort, wo du mit deiner Hilflosigkeit, deinen Fragen, deiner Resignation hinkommen kannst. Ich will euch einladen zu dieser Rebellion gegen das, was an uns zehrt, was uns belastet, zu einem göttlichen Gegensatz in unserem Leben, zu Gebet. Amen.
Wir wollen mit euch starten mit einem Zeitpunkt der Stille, wo ihr vielleicht Vögelgezwitscher draußen hört, ein Auto vorbeirauschen, aber wo ihr ein- und ausatmen könnt, wo ihr euch auf Gott ausrichten könnt. Wir holen euch dann ab mit einem Lied, was vielleicht noch etwas unbekannt ist, aber auch das dürft ihr auf euch wirken lassen, vielleicht auch schon mitsingen. Fühlt euch eingeladen.
Enough for the secret, in the quiet place. In the stillness, you are there. In the secret, in the quiet hour, I wait only for you. Pushing every hindrance aside, out of my way, 'cause I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you. Touch you. I want to see your face. I want to know you
zieht mich
Wir wollen jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern. Ich habe von eben schon in der Predigt gesprochen. Es gibt Dinge, die zwischen uns und Gott stehen oder zwischen uns und anderen Menschen. Und in dem Neuen Testament wird uns davon berichtet, dass Jesus all das auf sich genommen hat. Ob es Schuld ist, ob es Zweifel sind, ob es Trauer ist, Fragen, Last, Verzweiflung. All das hat er auf sich genommen und getragen am Kreuz. Und er hat es nicht nur getragen, sondern es auch überwunden, indem er auch wieder auferstanden ist, nachdem er gestorben war. Und daran erinnern wir uns im Abendmahl, das feiern wir im Abendmahl. Und es ist jeder dazu eingeladen, der an Jesus glaubt, der eine Beziehung zu ihm hat und das annehmen möchte. Und wir feiern Abendmahl, indem wir nach vorne kommen, an drei Tische hier vorne. Es wird uns Brot gereicht, Traubensaft gereicht. Es gibt auch glutenfreies Brot hier vorne für Allergiker. Wir machen das in Gruppen immer jeweils an die drei Tische. Das machen wir so lange, bis alle Abendmahl bekommen haben, die es einnehmen möchten. Bevor wir das tun, hören wir noch auf die Worte aus Markus.
Genau, ich lese uns die Einsetzungsworte zum Abendmahl aus Markus 14, die Verse 22 bis 25. Während der Mahlzeit nahm Jesus ein Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher, sprach darüber das Dankgebet, gab ihnen auch den und alle tranken daraus. Dabei sagte er zu ihnen, das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird. Mit ihm wird der Bund in Kraft gesetzt, den Gott jetzt mit den Menschen schließt. Ich sage euch, ich werde keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn neu trinken werde, an dem Tag, an dem Gott sein Werk vollendet hat.
Ich bete noch mit uns. Jesus, danke, dass deine Liebe zu dieser Welt mit all ihren Rissen und Konflikten und Verzweiflungen zu diesen Menschen hier auf der Erde so groß war, dass du dich in sie reinbegeben hast, ihnen wirklich von Auge zu Auge begegnet bist, sie berührt hast, dich hast berühren lassen und sogar gelitten hast, für sie gestorben bist. Danke, dass du uns frei machst, dass wir deine Nähe spüren dürfen. Und dass du uns frei machst von allen Lasten, aller Schuld, aller Verzweiflung. Danke, dass du uns atmen lässt. Lass uns das wieder ganz neu verstehen, wenn wir das gleich hören und schmecken, was du für uns getan hast. Wir danken dir und wir preisen dich dafür. Amen.
Amen.
Komm zum Tisch des Herrn. Ihr seid eingeladen.
Lass uns noch ein Lied gemeinsam singen. Meine Zeit steht in deinen Händen.
Ja, wir sind am Ende des Gottesdienstes angelangt und ja, du bist auch heute wieder eingeladen, hier nach vorne zu kommen und das, was dich bewegt, im Gebet vor Gott zu bringen. Es werden Mitarbeiter sein mit einem Namensschild, die gerne mit dir zusammen beten oder dir auch einfach nur zuhören. Genauso steht das Seelsorgeteam im Foyer, wenn du da einen Termin vereinbaren möchtest oder mit jemandem sprechen möchtest, auch dort sind Menschen, zu denen du kommen kannst. Grundsätzlich gibt es gleich, glaube ich, Kaffee und Tee im Foyer. Kaffee, weiß ich nicht, wird es ein bisschen warm, aber genießt noch ein bisschen die Gemeinschaft, die Sonne und seid gerne eingeladen, noch ein bisschen zu verweilen. Und jetzt spricht uns Judith noch den Segen zu und ich wünsche euch an dieser Stelle einen schönen Sonntag, schönen Urlaub für die, die wegfahren. Gott behütet.
Ihr steht schon, das ist gut. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Geht in diesem Frieden. Amen.